willkommen zurück nach langer Zeit. Alex Feuerherd, ich begrüße dich. Liebe Grüße nach Köln.
Liebe Grüße zurück. Hallo Philipp. Vielen Dank für die erneute Einladung. Freue ich mich auch.
Immer gerne, Alex. Und ich habe das immer sehr geschätzt, mich mit dir zu unterhalten. Du bist ja ein Podcast-Profi, hast ja auch lange einen eigenen Fußball-Podcast gemacht. Fußball und Antisemitismus, das sind die Themen, mit denen du dich seit Jahrzehnten beschäftigst. Heute geht es natürlich nicht um Fußball, wenn ich mich mit dir unterhalte, sondern es geht natürlich um das leidige, hässliche Thema Antisemitismus. Ich habe dazu gestern schon eine Folge gemacht mit Florian Markel. Beziehungsweise wenn ihr die Folge jetzt öffentlich hört, dann ist es schon ein paar Tage her. Aber das Thema ist ja leider brandaktuell. Florian, mit dem hast du ja auch diverse Bücher verfasst. Vereinte Nationen gegen Israel und die Israel-Boykottbewegung über BDS. Florian sagte gestern auch ganz richtig, heutzutage der Antisemitismus, der globale Antisemitismus ist so krass, dass BDS fast vorkommt wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Chor von Waisenknaben oder so. Weil jeder Trottel, der sonst keine Ahnung hat, weiß aber, ist auf jeden Fall... Es gibt immer 80 Millionen Bundestrainer und es gibt 80 Millionen Antisemitismus-Experten, Nahost-Experten in Deutschland. Mittlerweile jetzt im Team auch Chiago und Benno Fürmann und wer war noch alles dabei? Keine Ahnung. Fatih Akin und das tat mir ein bisschen weh. Die Filme mochte ich mal gerne von Fatih Akin. Beatsteaks und ganz, ganz viele Nahost-Experten. Friedrich Merz jetzt auch, seitdem die Knesset entschieden hat, oder das Kabinett von Netanyahu entschieden hat, sie gehen jetzt auch in den letzten Rest des von der Hamas noch kontrollierten Gazastreifens. Jetzt hat Friedrich Merz auch gesagt, keine Waffenlieferung mehr. Also auch Friedrich Merz, großer Nahost-Experte. Es ist ein Trauerspiel.
Es ist ein Trauerspiel. Ja, in der hast du schön eingeleitet. Vielleicht zum BDS noch. Also als wir das Buch gemacht haben, das war 2020 beziehungsweise ist veröffentlicht worden, hieß es damals noch, naja, also jetzt ein Buch zur BDS-Bewegung, muss das wirklich sein? Ist das nicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, so stark sind die doch in Deutschland gar nicht. Unter dem Label BDS nicht unbedingt, das stimmt. Da sind die Aktivisten in Großbritannien deutlich zahlreicher, deutlich stärker auch in den USA als in Deutschland. Aber das ganze Mindset, was dahinter steckt, die ganzen Forderungen, die ja zur BDS auch gehören, das findet man natürlich gerade in der deutschen Kunst- und Kulturszene sehr stark. Da ist es sehr verbreitet. Das kommt auch immer wieder zum Ausdruck und letztlich endet diese Medienschaffenden beziehungsweise Unterhaltungskünstler, die sich da jetzt zusammengeschlossen haben, es werden ja immer wahnsinnig viele offene Briefe geschrieben, das ist letzten Endes auch BDS-Mindset und das haben wir auch versucht deutlich zu machen, dass diese Israel-Boykott-Bewegung ja älter ist als BDS, sehr, sehr weit zurückreicht natürlich, aber da auch in gewisser Weise daran anknüpfen kann und du kannst eben dieses Mindset auch verwenden, ohne dir die Buchstaben BDS auf die Stirn zu schreiben und damit durch die Gegend zu laufen. Das passiert aber bei den Demonstrationen, die wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, durchaus auch, also das ist stärker geworden. Insofern, ja, einerseits wirken die fast schon wie Waisenknaben, wenn man noch daran denkt, wann das Gründungsmanifest geschrieben worden ist, nämlich im Jahr 2005, und auf der anderen Seite hat sich's einfach unglaublich stark verbreitet. Ob mit dem Label oder nicht, ist dann eigentlich auch schon egal. Es ist in gewisser Weise wirklich State of the Art geworden. Und das ist das eigentlich Entsetzliche daran.
Genau, es ist schick. Es ist schick, antisemitisch zu sein oder antizionistisch, was eh dasselbe ist. Also von daher, genau, es ist ein popkulturelles Phänomen geworden und es erinnert frappierend, würde ich sagen, an die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Und es ist auf jeden Fall, sind es gruselige Zeiten. Der Unterschied ist natürlich nur jetzt, dass es halt einen jüdischen Staat gibt, der sich eben auch militant selbst verteidigt. Und ob jetzt Friedrich Merz sagt, wir werden keine Waffen mehr liefern, das ist Israel, glaube ich, ziemlich egal. Dann wird halt die Trump-Administration halt ein paar Waffen mehr liefern. Das, trotzdem muss man es ja, man muss ja trotzdem feststellen, dass halt Israel in einer globalen Isolation sich befindet, wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Wobei, ich finde das natürlich auch mal interessant. Darüber habe ich mir gestern vorher ja auch gesprochen. Es ist ja nun doch so, dass die Abraham Accords, was ja ein wesentlicher Grund war für den Terroranschlag des 7. Oktober, nicht gewackelt haben. Die sind nicht auseinandergebrochen. Im Gegenteil, es gibt weiterhin auch Verhandlungen zwischen Israel und den Saudis. Auch Syrien kann man interessiert weiter beobachten, bei allem Schrecken, der da trotzdem noch abgeht. Aber jedes arabisch-muslimische Land, was nicht in offenen Krieg mit Israel ist, ist eine positive Verbesserung. Und das ist auch ein offenes Geheimnis. Wissen auch viele, dass die Jordanier, genau wie die Ägypter, genau wie die Saudis, hassen halt die iranischen Mullahs und die wollen die Hamas schlagen sehen. Und die kritisieren Israel wahrscheinlich hinter vorgehaltenen eher dafür, dass sie viel zu softer vorgehen. Ich glaube, wenn die Saudis da einmal rücken würden, ich weiß nicht, wie stark der, aber da ist es so, sagen wir mal, mit so Roof-Knocking und Flugblätter vor, abwerfen vor meinem Gebäude, in denen die Hamas halt eben Artillerie und Sprengstoff verbirgt, da ist nicht. Ich glaube, da wird direkt bombardiert. Scheißegal. Zivilisten, egal. Da ist Israel der sehr, sehr chirurgisch dabei. Ja, das ist die Situation im Nahen Osten. Aber im Westen, Das ist natürlich eine andere Situation, weil, und darüber möchte ich mit dir schwerpunktmäßig sprechen, weil das auch früher einer deiner Vorträge war oder immer noch ist, die unheimliche Popularität der Israel-Kritik. Es gibt seit Jahrzehnten einen medialen Feldzug gegen Israel. So, und das ist sogar auch spektrumübergreifend. Das haben wir in natürlich, da wundert es mich jetzt weniger, in linken Zeitschriften wie der Waffen-SZ, der Süddeutsche Zeitung, oder halt aber auch in angeblich konservativen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinzeitung. Da passt kein Blatt dazwischen, wenn ich mir die anti-israelischen Tiraden aus durchlese. Umso überraschter war ich jetzt vor kurzem, wirklich ein relativ guter Artikel auch erschienen ist in der Süddeutschen über diese Macht der Bilder, weil das erleben wir ja jetzt gerade wieder und du bist ja jemand, du beschäftigst dich schon sehr, sehr lange damit. Ich würde auch gerne so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Du hast in deinem Vortrag zu dem Thema auch so ein paar Klassiker immer zitiert. Israel droht mit Selbstverteidigung. Ich glaube, das war im Fokus damals, ne?
Das war im Fokus zwar 2006 und es ging um die iranischen Atomwaffen. Israel droht mit Selbstverteidigung, genau. Ja, das ist wirklich so die Mutter aller Schlagzeilen,
was mir auch das ewig Thema
Israel-Berichterstattung betrifft. Ja, natürlich.
Ja, das ist ein Klassiker und Fokus ist ja auch kein linkes Magazin. Also auch da, ja. Ja, das, bei Antisemitismus stimmt das Rufeisen dann immer irgendwo. Genau, aber jetzt haben wir ja zum Beispiel, bevor wir so ein bisschen in die Vergangenheit gehen und uns damit nochmal beschäftigen mit dieser unheimlichen Popularität der vor allem medialen Israel-Kritik, dieser Krieg der Bilder, der stattfindet. Das muss man ja einfach sagen. Den hat die Hamas und ihre Klaköre im Westen haben diesen Krieg der Bilder gewonnen und das ist eigentlich von Anfang an klar gewesen. Vielleicht gab es eine kurze Irritation nach dem 7. Oktober, weil das Mitleid dann doch überwog, aber innerhalb kürzester Zeit hat sich das ja wieder verschoben und ich glaube, irgendwelche, die waren ja mittlerweile, jetzt waren sie ja schon die Avantgarde, die verrückten Antisemiten, die sofort am 8. Oktober schon vom Genocide in Gaza geschwadroniert haben. Mittlerweile machen das nicht mehr nur die, sondern das ist ja schick geworden, vom Genocide und Starvation in Gaza zu sprechen. New York Times beispielsweise hat dieses Bild abgedruckt mit diesem Kind, mit diesem angeblich verhungernden Kind. Es hat halt wie nennt sich das, diese Krankheit?
Müsste ich auch nochmal googeln.
Ja,
ihr wisst alle, das Problem war dabei nicht, dass es originär deswegen so aussah, weil es verhungerte, sondern weil es einfach eine andere Krankheit hatte.
Genau.
Und das ist zumindest ein Kontext, der entscheidend dazugehört. Ganz kurz würde ich da einmal noch ins Wort fallen wollen, was die deutsche Medienlandschaft betrifft. Ist von links bis konservativ recht ähnlich und müssen an der Stelle schon die Erzeugnisse des Springer Verlags ausnehmen.
Klar.
Also das ist einfach der Feststellung halber natürlich wichtig. Warum das so ist, wissen die meisten auch. Natürlich gibt es in den Arbeitsverträgen der Springer-Redakteur auch den Passus, dass es um eine Aussöhnung zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volk geht. Und das ist sozusagen ein Leitsatz beim Springer Verlag und seinen Erzeugnissen. Und ich weiß, das wird immer wahnsinnig viel natürlich auf die Bild-Zeitung geschimpft und auf die Welt geschimpft und auf andere Springer-Erzeugnisse geschimpft. Es gibt auch nun, weiß Gott, genügend daran zu kritisieren. Ich habe in den Vorträgen dann oft ganz gerne gesagt, wenn dann Leute gefragt haben, gibt es denn Medien, denen man diesbezüglich trauen kann? Ich habe gesagt, naja, das ist die erwähnten schon. Und jetzt müsste man sich mal überlegen, so oft und so viel man die Bild-Zeitung völlig berechtigt für ganz andere Aspekte ihrer Berichterstattung kritisieren kann und muss, muss man sich ja immer mal vorstellen, was wäre denn, wenn diese Zeitung, wenn dieses Tabloid, Yellow Press, wie man im Englischen sagen würde, wenn die jetzt auch noch anti-israelisch wäre. Ich meine, das ist keine geringe Auflage und alleine nur von da. Also sie ist ja wirklich, was das Thema Israel betrifft, ein Ort der Vernunft. Und stell dir vor, das wäre anders. Stell dir vor, die Bild-Zeitung würde gegen Israel hetzen. Stell dir vor, da wären dieselben, beziehungsweise die gleichen oder ähnliche Texte drin und Bilder drin, wie wir das in vielen anderen Medien auch finden. Fürchterlich. Also natürlich geht von deren Einfluss aus. Das heißt, sie ist da ja sogar noch, hat ja sogar noch eine, also an der Stelle mal zumindest ein zivilisierendes Moment, muss man klar so sagen. Wenn du in die Welt guckst, auch dort bei den Autoren, ich denke zum Beispiel an Frederik Schindler, der aus der Linken kommt, der früher für die Taz geschrieben hat, für die Jungle World geschrieben hat. Tadellos, muss man wirklich sagen. Nichts zu beanstanden. Es ist natürlich heute so, wenn du Medien konsumierst, du wirst nicht die eine Zeitung finden oder die eine Zeitschrift oder das eine Medium, wo du sagst, da gefällt mir alles. Ich glaube, das war aber noch nie anders.
Nee.
Aber das gehört schon auch noch dazu. Das muss man so betonen. Und das muss man auch an der Stelle, wie soll ich sagen, dahingehend aushalten. Es gibt keine Widerspruchsfreiheit. Und wenn man feststellt, in puncto Israel-Berichterstattung ist die Bild-Zeitung, ist die Welt wesentlich besser als die meisten anderen, dann ist das einfach so. Punkt. So. Und dass man dann immer noch Punkte hat, wo man sagt, das kritisiere ich aber, das sei unbesehen zugestanden, als verständlich.
Ja.
Aber das gehört schon noch dazu. Und ansonsten, ja, wie du sagst, es hat sich über die Jahre und Jahrzehnte dahin entwickelt und es ist dann tatsächlich, der Adrenalinstoß ist schon immer groß, wenn man reinguckt und denkt, das gibt's doch gar nicht, was da alles durchgeht. Und wenn wir jetzt nochmal an den 7. Oktober zurückdenken, also jetzt mal wirklich mitten ins Thema einzusteigen und überlegen oder uns daran erinnern, dass die Hamas ihre Taten ja nun, das darf man nicht vergessen, wirklich breitflächig, großflächig ins Internet gestellt hat. Sie hat ihre Taten dokumentiert. Du findest sie ohne größere Probleme, die ganzen Grausamkeiten. Als halbwegs normal denkender Mensch würde man doch sagen, also wenn man das sieht, dann herrscht natürlich Entsetzen vor. Dann ist doch die normale menschliche Reaktion eigentlich, das ist barbarisch, das ist bestialisch, das ist unmenschlich, das ist fernab jeglicher Zivilisation. Eine solche Organisation muss man unschädlich machen, die muss man ausschalten, die muss man daran hindern, das zu tun, was sie tut, wenn man sie eben nicht daran hindert.
Ja.
Und gleichzeitig müsste man ja auch die Frage stellen, okay, also wenn sie die Taten dokumentiert, warum tut sie das, beziehungsweise befürchtet sie nicht, dass ihr das, ich sag's mal zurückhaltend, Nachteile einbringen könnte? Und heute, etliche Monate später, sehen wir, die Nachteile hat sie im Grunde genommen nicht. Also, will jetzt nicht zynisch werden, die Nachteile hat sie dahingehend, dass der Gazastreifen oder größere Teile davon in Schutt und Asche liegen. Aber selbst da müsste man ja noch sagen, ist das wirklich zu ihrem, also zum Schaden der Hamas? Militärisch handlungsfähig ist sie nicht mehr. Aber da, und das ist das Grausame daran, müsste man ja schon fragen, sind das nicht eben genau, du hast es ja schon angedeutet, genau die Bilder, die ihr tatsächlich überhaupt nicht schaden, sondern die ihr nützen, weil sie sagen kann, seht her, das hat man aus uns gemacht. Man hat die Bevölkerung platt gemacht. Und ich bin mir sicher, die Hamas wusste von Anfang an, es wird nicht passieren im Westen, dass man sich in signifikanter Zahl auf der Straße gegen sie wendet. Es wird nicht passieren im Westen, dass sie da eine Art Medienschlacht verlieren wird. Es wird nicht passieren, dass sich die gesamte Welt, westliche Welt gegen sie wendet. Es wird nicht passieren. Es wird das Gegenteil passieren. Und das, was israelischerseits dann geschieht, dass es Militärangriffe gibt, dass es Zerstörung gibt im Gazastreifen, völlig unbestritten, das ist letzten Endes etwas, das ihr sogar genützt hat. Also dieses zynische Kalkül, das hat sie mit Sicherheit, oder ist sie mit Sicherheit eingegangen. Hundertprozentig, das sieht man ja gerade auch wieder. Das sind eben, du sagst es, der Krieg der Bilder ist etwas, das die Hamas gewinnt. Das sieht man aktuell. Und natürlich funktioniert sowas nur, wenn ich weiß, nicht sehr genau weiß, wie eben auch diese westlichen Medien und ihre Konsumenten funktionieren, wenn man weiß, was das auf der Straße zur Folge haben wird, wenn man weiß, welchen Einfluss das auch auf die Politik, die etablierte Politik ausüben wird, dann kann man entsprechend vorgehen. Und das ist das, was wir gerade sehen. Und nicht erst gerade, sondern auch schon seit längerer Zeit. Aber momentan ist es natürlich besonders heftig, weil der Ursprung auch besonders heftig war.
Ja, das ist nämlich auch ein interessanter Punkt, wenn du das ansprichst. Die Hamas hat ihre barbarischen, an Grausamkeit nicht zu überbietenden Taten gefilmt, mit GoPros, und das hat das alles im HD-Format. Am selben Abend nach diesen Massakern auf dem Supernova-Festival unter anderem, haben dann noch hat die Medienabteilung der Hamas in Anführungszeichen, hat dann noch diese Bilder geschnitten und daraus Clips gemacht, die du auf Telegram und überall sehen konntest, wo man die finden wollte. Und ich meine, das kennen wir ja noch von ISIS. Haben das ja ebenfalls gemacht, auf Hochglanz gemacht, also wirklich wie so Hollywood-Filme, fast schon inszeniert. Barbarischste Verbrechen, wie Menschen lebendig verbrannt oder ertränkt worden sind, hingerichtet wurden. Also es ist, das hat auch nichts mehr mit diesen verwackelten Al-Qaida-Videos zu tun, die wir aus den Nullerjahren noch kennen, wo dann irgendwelche armen Touristen oder irgendwelche armen Entwicklungshelfer aus Amerika da entführt wurden oder Journalisten oder so. Und dann, ich will da nicht weiter drauf eingehen, auf diese Videos, aber das waren wirklich unprofessionelle Videos. ISIS hat das sehr, sehr, in Anführungszeichen, geschickt gemacht, und die Hamas hat es genauso gemacht. Und das ist wahrscheinlich eine Doppelstrategie. Sie zeigen damit ihren Anhängern im Westen, also auf der ganzen Welt verteilt, in den arabischen Ländern, aber auch im Westen, zeigen sie, guck mal, was wir hier können. Guck mal, wir können das einfach machen und wir filmen es dabei. Guck mal. Und das war auch die Strategie, die ISIS gefahren hat, um eben Leute zu rekrutieren. Wo man sich natürlich fragen muss, man muss ja schon man muss ja psychisch völlig am Ende sein, um sowas halt gut zu finden. Also, das ist ja ein Real Snuff-Movie. Und das ist eben, aber es ist halt auf Hochglanz gemacht, und das wird halt natürlich ein bestimmtes Klientel, wird das ansprechen. Und so war auch die Strategie der Hamas, einerseits mit diesen grausamen Taten auf Video gebannt, halt eben das Klientel anzusprechen, was sowieso zum Äußersten bereit ist. Und andererseits dann aber, und das frage ich mich wirklich, da muss die Hamas, ja wirklich, die müssen sehr, sich sehr, sehr intensiv beschäftigt die letzten seit knapp 20 Jahren sitzt sie ja im Gazastreifen an der Macht, müssen sich sehr, sehr intensiv beschäftigt haben mit der westlichen medialen Rezeption von Israel und Israels Selbstverteidigungskriegen. Weil sonst kannst du sowas nämlich nicht machen. Es muss ja auch einen Grund geben, warum es jetzt gerade, übrigens heißt diese Krankheit Zerebralparese, die der Junge da hatte, der jetzt auf dem, ich glaube, Titan war es auch und auf New York Times und in der Zeit und so, ne, abgebildet war. Diese Bilder einerseits zu inszenieren, andererseits aber kurz danach Bilder zu veröffentlichen oder Videos zu veröffentlichen, wie eine bis auf die Knochen abgemagerte israelische Geisel in einem Tunnel sein eigenes Grab schaufelt. Und das wirklich kurz hintereinander. Das muss ja auch einen Grund haben, warum die Hamas das macht. Also damit müsste man eigentlich sagen, dann verliert sie ja wieder Sympathie. Andererseits weiß sie, es ist den Leuten scheißegal im Westen. Es ist denen egal, die können machen, was sie wollen. Sie werden nicht signifikant, es wird sich keine signifikante Mehrheit gegen die Hamas stellen. Die Leute werden trotzdem weiter auf die Straße gehen und allein Israel für alles verantwortlich machen, was in Gaza passiert. Oder? Ist das die Strategie?
Und wenn du das siehst, dass das so ist, und genau so ist es ja letztlich auch, dann weißt du, da kann eigentlich nichts mehr passieren, dass das Ganze ändert. Und das ist das Erschreckende daran natürlich. Also du hast es schon gesagt, für ihre Klientel, ihre unmittelbare Klientel, hat sie gezeigt, wir sind weiterhin schlagkräftig, wir können das tun, wofür wir angetreten sind, und ihre Anhänger werden ihr da zujubeln. Dazu muss man ja noch sagen, das ist eine Sache, die in der Öffentlichkeit, finde ich, eine viel, viel, viel zu geringe Rolle gespielt hat, ist die Beteiligung der Zivilbevölkerung an diesen Massakern. Also das haben wir gesehen, nicht nur die unmittelbare Beteiligung auf israelischem Gebiet, sondern dann eben auch an den Jubelfeiern im Gazastreifen. Das haben wir gesehen im Zuge der Geiselfreilassungen, tot oder lebendig, wie viele da jeweils immer dabei waren und die da quasi eine Party draus gemacht haben. Das war wirklich richtig, das war dystopisch. Hm. Das ist wirklich unfassbar, und selbst das hat nicht dazu geführt, dass irgendwann mal das Ganze gekippt wäre, die Stimmung gekippt wäre, und das Geiselnetz, hör mal, das ist einfach fernab jeglicher Zivilisation mit, also was, wie sollen wir mit solchen Menschen irgendeine Zukunft haben? Das sind Israels Nachbarn, also was sollen sie tun? Das ist ja tatsächlich nicht passiert, und wenn man dann noch weiß, das habe ich auch ein bisschen näher erfahren, als ich zuletzt im März in Israel war, dass die Hamas am 7. Oktober ganz ursprünglich noch andere Pläne hatte, die im Grunde genommen, also nicht weniger schreckliche, um da noch das Notwendige zu sagen, aber die Zivilisten, die ja zu Hunderten oder Tausenden da mitgekommen sind, haben ihr ein bisschen die Pläne durchkreuzt, dadurch, dass sie auch mitgemacht haben. Mhm. Und das kann ja passieren, das kannte man tatsächlich auch von den Nazis, auch die haben am 9. November dann irgendwann mal versucht, so die schlimmsten vermeintlichen Auswüchse, ne, einzudämmen, gesagt haben, oh, das führt jetzt für uns vielleicht zu Nachteilen, wir können jetzt bestimmte Dinge militärisch irgendwie nicht mehr tun. Das ist bei der Hamas tatsächlich nicht unähnlich gewesen und hat dann dazu geführt, dass sie bestimmte Pläne spontan ändern musste. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Aber wenn man das weiß, dann müsste man ja zumindest mal drauf kommen, dass es wichtig wäre, darüber zu sprechen, wie ist sie eigentlich verankert? Wie ist die Stimmung im Gazastreifen jetzt auch nicht nur seit den militärischen Angriffen, sondern auch schon vorher? Also was für eine Form von Melange zwischen einer Terrororganisation und der Zivilbevölkerung besteht da eigentlich? Mhm. Das wäre ein Aspekt, der sehr wesentlich natürlich zu betrachten wäre. Und dann haben wir, weil du von Strategie gesprochen hast, also für ihre Klientel hat sie gezeigt, we're back. Mhm. Also der Zeitpunkt hängt ja auch damit zusammen, dass die Hamas und dass die Palästinenser so ein bisschen von der, ich will nicht sagen, weltpolitischen Landkarte verschwunden sind, aber zumindest aus der Berichterstattung. Stichwort Abraham Accords, das irgendwo haben sie natürlich auch gemerkt, der Nahe Osten wird gerade so ein bisschen neu geordnet und irgendwie spielen wir ja gar nicht so richtig mehr die Rolle. Mhm. Und das hat natürlich auch, das, also abgesehen davon, dass sie jederzeit natürlich das richtig finden und angesagt finden, so viele Juden zu töten und so barbarisch zu töten, wie es geht. Mhm. Das könnten sie jeden Tag tun, und sie haben ja auch angekündigt, sie werden es immer wieder tun, aber das hat natürlich, wenn man das so will, realpolitisch gesehen, auch eine Rolle gespielt. So, und dann haben sie natürlich auch gewusst, okay, und wie wird das wohl im Westen rezipiert werden? Und sich dann darauf letzten Endes wirklich verlassen zu können, dass die Reaktionen so ausfallen, wie sie dann eben on the long run ausgefallen sind, nach einem kurzen anfänglichen Innehalten, nach einem Moment des Erschreckens vielleicht, ist genau das passiert, womit die Hamas mit Sicherheit gerechnet hat, von dem sie zumindest sich relativ sicher sein konnte, dass das geschehen wird und dass das nicht zu ihrem Nachteil sein wird. Dass am Anfang schon natürlich, dass es Kommentare geben wird in westlichen Medien, die von diesem Entsetzen geprägt sind, aber dass es sehr schnell geben wird. Und die Punkte hat sie auch gemacht und hat sie auch gesetzt. Irgendwann wird es nur noch heißen Genocide, Genocide, Genocide und Kindermord und ich weiß nicht was. Und es wird alles das, das ist ja immer schon so gewesen, das, was den Antisemitismus in all seinen Formen immer ausgezeichnet hat, war, dass die Antisemiten exakt das getan haben, was sie den Juden vorgeworfen haben. Und dazu sind sie fähig und im Stand. Das darf man nie vergessen. Das ist ja auch am 7. Oktober nochmal sehr deutlich gewesen. Sie schreien Kindermörder und sind es selber, die überhaupt keine Rücksicht nehmen noch auf den letzten Säugling. Mhm. Sie haben genau diesen Vernichtungsdurst, den sie Juden unterstellen. Das ist bei den Nazis so gewesen, das ist bei der Hamas so, das ist in jeder Form des Antisemitismus, ist exakt das, was der Antisemit den Juden vorwirft, ist das, was er selbst imstande ist zu tun. Das war ein weiteres Beispiel, auch das müsste sich eigentlich in einer medialen Berichterstattung widerspiegeln. Und heute sind wir in einer Situation, und das ist das Schreckliche, in der die Grausamkeiten, das Barbarische des 7. Oktober überschrieben zu werden droht oder sogar schon überschrieben worden ist durch die vermeintlichen israelischen Missetaten, dass eben tatsächlich das Wort Genozid in Riesenlettern schon überall prangt, dass es auch medial vielfach übernommen worden ist, dass es auf die Straße getragen wird, dass es in die Universitäten längst getragen worden ist. Diese ganz, ganz schlimme Melange aus Postcolonial Studies und ihren Adepten an den Hochschulen und dem Vulgär-Antisemitismus und Antizionismus auf der Straße, diese Melange, die dann auch so in unterschiedlichen Ausprägungen immer mal wieder auch Wiedergänge in den Medien hat. Das ist diese Melange, die gerade die Stimmungslage prägt. Und dahinter zurück stehen die Grausamkeiten des 7. Oktober nochmal. Man kann das nicht oft genug betonen. Und auch die Leute, die deinen Podcast hören, wissen es natürlich und haben es schon oft genug gehört und sagen es selber wahrscheinlich. Aber nochmal, das barbarischste Massaker an Juden seit dem Ende der Shoah. Man würde erwarten, als normaler Mensch, finde ich, dass darauf das größtmögliche Entsetzen herrscht, dass man sagt, wir müssen jetzt alles dafür tun, dass sich das nie mehr wiederholt. Wir müssen Israel unterstützen, by any means necessary. Und passiert ist das genaue Gegenteil. Wir haben ein Erstarken des Antisemitismus. Auch das kennzeichnet ihn. Man hätte also gar nicht überrascht sein dürfen im Grunde genommen. Und dennoch lebt man ja in einer vermeintlich aufgeklärten Welt und denkt, müsste sich eigentlich denken, kann nicht wahr sein, dass das genaue Gegenteil passiert. Dass in der westlichen medialen Berichterstattung auch die Geiseln kaum noch eine Rolle spielen. Wann kommt das schon mal vor, dass in den politischen Forderungen die Geiseln kaum eine Rolle spielen? Jetzt sagt die Bundesregierung, wir liefern keine Waffen mehr nach Israel, die in Gazastreifen eingesetzt werden können. Gleichzeitig sagen sie, naja, die Hamas muss schon entwaffnet werden. Da sitzen Menschen, da sind Menschen als Geiseln, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist doch ungeheuerlich. Aber wie so vieles eben ungeheuerlich, ja, aber in keiner Weise unerklärbar.
Genau, und auf diese Erklärbarkeit dieser Phänomene, die man ja eigentlich, wenn man das losgelöst von der Geschichte auch betrachtet, tatsächlich einem wirklich unerklärlich vorkam, aber es gibt ja Gründe, warum es so ist. Und es ist eine alte Strategie der Hamas und davor der palästinensischen Autonomie, also der PLO und der Yasser Arafat und so weiter, das waren Meister der Inszenierungen. Und ich glaube, großes Vorbild. Wir gehen mal zurück zum Beispiel zur zweiten Intifada. Die begann im Jahr 2000 und ging bis 2005. Die Hochphase der Intifada war 2000 bis 2002, 2003, wo es wirklich permanent zu Anschlägen in Israel kam, wo es Selbstmordanschläge gab in Bussen, in Clubs, in der Pizzeria, im Bäcker, überall, wo sich halt möglichst viele Zivilisten aufhielten und die Suicide-Bomber hatten natürlich die Mission, möglichst viele Juden mitzunehmen und wenn sie dann noch arabisch-muslimische Israelis mitgenommen haben, nicht weiter schlimm, sind ja Kooperierende mit dem Feind, also haben auch den Tod verdient. Und genau, und das ist eine Strategie, und das, ich erinnere mich da noch an die Berichterstattung, weil die war nämlich auch sehr, sehr negativ geprägt, wenn Israel sich verteidigt hat. Also zum Beispiel Terroristenläster wie Jenin, zum Beispiel, wenn sie dort militärisch vorgegangen ist. Damals war Ariel Sharon der Premierminister, auch ein ähnlicher Hardliner wie Benjamin Netanyahu, natürlich, aber durchaus effektiv, was die Eindämmung von dieser terroristischen Gewalt betraf. Und das große Vorbild damals, der PLO unter Yasser Arafat, damals hat er noch gelebt, war die UÇK, die kosovo-albanische UÇK, auch eine Terrororganisation, die es geschafft hatte, im Krieg mit den Serben, wo ich wirklich die serbischen Taten nicht, auch auf keinen Fall irgendwie entschuldige, also da gibt es nichts zu entschuldigen. Die Serben waren selber keine Kinder von Traurigkeit in diesem Krieg. Aber die UÇK war ebenfalls ein Meister darin, propagandistisch Bilder zu inszenieren oder inszenieren zu lassen, durch westliche Journalisten. Und das hat im Endeffekt auch irgendwann dazu geführt, dass halt Rudolf Scharping beispielsweise war jemand, der sich ganz bewusst auf Bilder aus diesem Krieg zwischen den Serben und den Kosovo-Albanern bezogen hat, um halt ein militärisches Eingreifen der NATO zu rechtfertigen. Und das hat dann schlussendlich ja der UÇK vor allem genutzt. Und das war ein großes, großes Vorbild der PLO von Yasser Arafat damals. Und das war eigentlich auch das Ziel, durch eine mediale, sehr geschickte Inszenierung ein Eingreifen der NATO, der Bundeswehr auf den Seiten der Palästinenser und nicht auf Seiten Israels zu provozieren. Das hat damals zum Glück nicht geklappt. Das wird auch heute nicht passieren, aber dass dadurch, dass man mittlerweile es so weit geschafft hat, dass halt europäische Staatsmänner wie Merz, Macron oder Starmer, soweit ist Merz noch nicht, aber mal gucken, wann es passiert, einen Staat Palästina fordern, das hätte es ja vor 20 Jahren nicht gegeben. Das hätte es ja nicht gegeben. Und das muss man auch sagen, das ist leider, da ist die Hamas sehr geschickt darin und da tritt sie das Erbe an von Arafat und all den anderen, die davor zur Führung der Palästinenser gehörten. Genau, und das leider eine Geschichte, die sich schon sehr lange Zeit durchzieht. Und mich würde da mal interessieren, warum fallen westliche Medien immer und immer und immer wieder darauf rein?
Vielleicht mach mal, wo du es auch schon angesprochen hast mit der zweiten Intifada, doch ganz kurz mal den Einschub an der Stelle. Und ich glaube, es lohnt sich nämlich nochmal, sich zu vergegenwärtigen, was ist denn damals so der Kern der Berichterstattung gewesen? Also auch da, das gilt ja generell, Israelis, Täter, Palästinenser, Opfer. Woher kamen wir damals? Wir kamen damals von gescheiterten Verhandlungen in Camp David beziehungsweise Tabar mit dem großzügigsten Angebot, das bis dato jemals eine israelische Regierung gemacht hatte. Ne? Ist das noch die Verhandlung damals mit Arafat, mit Bill Clinton als Verhandlungsführer, genau. Mit Ehud Barak auf israelischer Seite. Ich glaube, annähernd 95% der Westbank sollte palästinensisch werden. Jerusalem geteilte Hauptstadt, territorialer Ausgleich mit den Palästinensern, weil die Siedlungen nahe der grünen Grenze ins israelische Kernland integriert werden sollten. Dann hat Arafat das platzen lassen, als quasi alles unterschriftsreif vorlag. Da war die Intifada natürlich längst geplant. Aber was war damals in der medialen Berichterstattung wirklich dominierend? Also ein Freund von mir, Rolf Behrens, hat eine sehr lesenswerte Arbeit geschrieben mit dem Titel Raketen gegen Steinewerfer und damit sozusagen in einer ganz verdichteten Form deutlich gemacht, was die Berichterstattung geprägt hat. Also hier die schweren Waffen sozusagen auf israelischer Seite und da wehren sie sich mit ein paar Steinen, das ja gerade bei der zweiten Intifada überhaupt nicht mehr stimmte. Geprägt hat das Bild zunächst mal die Behauptung, Sharon trampelt über den Tempelberg und löst damit die zweite Intifada aus.
Genau.
Also vermittelt wurde das Bild, der geht da quasi über mit das größte Heiligtum, was man so im Islam irgendwie hat und jedenfalls bei den Palästinensern. Und als Reaktion darauf gibt es einen bewaffneten Aufstand. Das ist kompletter Unfug. Natürlich ist das von langer Hand vorbereitet worden. Natürlich ist es vorbereitet worden auch in Begleitung zum Scheitern der damaligen Verhandlungen. Da war klar, das machen wir nicht und im Gegenteil, wir greifen militärisch an. Und die Suicide-Bombers, also Menschen, die ihren Körper zur Waffe machen, sind damals vielfach dargestellt worden als verzweifelte Menschen, als verzweifelte Palästinenser, die kaum noch eine andere Wahl hätten, als sich selbst umzubringen und dann eben andere mit in den Tod zu reißen. Und was selten beschrieben worden ist, ist, dass es tatsächlich war, nämlich den eigenen Körper als Waffe einzusetzen und da ganz bewusst auch die entsprechende Grenze zu überschreiten und dass sie vorher natürlich eine militärische Ausbildung genossen haben, in Anführungszeichen, bekommen haben, wie man sowas macht. Das war ja ganz bewusst, dass auch Zivilisten nicht nur mit zu Schaden kommen sollten, sondern dass in erster Linie sich das gegen Zivilisten gerichtet hat. Du konntest nirgendwo sicher sein. Nicht in der Diskothek, nicht in der Pizzeria, nicht im Bus. Musstest immer damit rechnen, irgendwo fliegt das ganze Ding jetzt in die Luft. Und diese Selbstmordattenschläge hatten wir damals ja auch in wirklich erklecklicher Zahl. Aber die Berichterstattung war trotzdem hier die israelischen Täter, da die palästinensischen Opfer. Das muss man sich vielleicht nochmal deutlich machen.
Das Narrativ hat auch damals schon sehr, sehr gut funktioniert.
Hat also sehr, sehr gut funktioniert. Auch damals schon, das hat nicht dazu geführt, dass die Berichterstattung in die Richtung ging oder dass es besonders viele kritische Kommentare gegeben hätte, die gelautet hätten, so ist es nicht vielleicht problematisch, angesichts dessen einen palästinensischen Staat zu gründen. Aber es ist auch schon damals schon nach Möglichkeiten gesucht worden, das sozusagen komplett Israel anzulasten, obwohl es offensichtlich war, wer die Verhandlungen hatte platzen lassen. Ich meine, es gibt eine ganze Vielzahl an auch bewaffneten Konflikten auf dieser Welt, die viel, viel opferreicher sind. Und insofern ist natürlich immer die Frage, ja, also der israelisch-palästinensische Konflikt ist auch irgendwo opferreich. Aber es gibt, also weltpolitisch gesehen, historisch gesehen und auch in der Gegenwart andere, da ist, also da ist die Zahl, wir wollen jetzt ja keinen Bodycount betreiben, aber man muss sich ja schon die Frage stellen, also wenn es um das Thema Hunger geht, was ist mit dem Sudan? Mhm. Warum war Syrien, wo das, ich meine, also Krieg gegen die Bevölkerung über Jahre hinweg mit dem Vielfachen der Opferzahl, warum ist das nie so ein Thema gewesen? Und klar ist das zunächst mal dieser Spruch, no Jews, no news. Also wenn man es nicht den Juden anlasten kann, dann interessiert niemanden das Schicksal der Palästinenser. Das ist ja auch ein Aspekt, den man heute nochmal deutlich hervorheben muss. Was war 2007, hast du schon angesprochen, die Hamas regiert fast 20 Jahre lang unangefochten im Gazastreifen. 2007 gab es ja diese Auseinandersetzung nach den letzten palästinensischen Wahlen, 2005, 2006, die da stattgefunden haben. Seitdem regiert die Hamas da alleine. Hat das im Westen jemand besonders geschert, was damals da passiert ist? Nein. Was ist mit den palästinensischen Flüchtlingen in den syrischen Flüchtlingslagern? Wie geht's denen? Kaum ein Thema. Was ist im Libanon, wo sie teilweise unter wirklich apartheid-ähnlichen Verhältnissen leben? Interessiert hier auch kaum jemanden. Also muss ich ja die Frage stellen, es ist also nur ein Thema, wenn es Israel angelastet werden kann. Und es ist auch medial nur ein Thema, wenn man es Israel anlasten kann. Und natürlich, so banal ist die Erklärung dann doch, ist es am Ende der schlechte alte Antisemitismus, der da als Triebfeder eine entscheidende Rolle spielt. Das Ganze dann irgendwo verkleidet in Israel als hochgerüstete Militärmacht, als früher hätte man da in Anti-Im-Zeiten gesagt, als imperialistischer Vorposten der USA, als künstliches Gebilde, als zionistisch-faschistischer Siedlerstaat, wobei vieles von dem, was ich so aus Anti-Im-Zeiten kenne, sich heute in der einen oder anderen Form tatsächlich sozusagen postkolonial gewendet, kann man gar nicht sagen, aber im postkolonialen Vokabular ja auch wiederfindet. Es sind ja Sachen wieder sagbar geworden, von denen ich angenommen hätte, ey, das ist wirklich die Anti-Imp-Klamottenkiste, da geht jetzt keiner mehr dran. Ist nicht so. Es sind Dinge wieder sagbar geworden und auch vertretbar geworden, von denen ich gedacht hätte, na, also so richtig traut sich das heute eigentlich keiner mehr, selbst wenn das vielleicht irgendwo denkt. Aber Israel als der große Täterstaat, als der Aggressor, als der Staat, der einen Genozid begeht, ne, das ist das, natürlich auch in Deutschland trifft es auch deswegen auf fruchtbaren Boden, weil das immer auch damit, das hängt immer damit zusammen, dass das so ist, dass man es so sieht, immer damit zusammen, dass sich damit die deutschen Verbrechen irgendwo nivellieren lassen, kleinreden lassen, dass sich der Holocaust irgendwie historisieren lässt, solche Dinge. Und dann, ne, die Opfer von damals sind zu Täter geworden. Also da, wo es nicht so offen ausgesprochen wird, geht es vom Mindset aber doch genau in diese Richtung. Und geht es vom Mindset auch in diese Richtung, dass plötzlich Leute, die sich Linke nennen, hingehen und sagen, also jetzt möchte ich erstmal dafür Beweise haben, dass überhaupt Frauen vergewaltigt worden sind, ja, am 7. Oktober. Ne? Ja. Dazu kannst du kann man eine eigene Folge machen. Die Linke und ihr ganz spezielles, ne, ganz spezielles Verhältnis zu den Palästinensern. Aber wie gesagt, eine mediale Widerspiegelung findest du da auch. Und natürlich findest du auch, sagen wir mal, immer wieder, ja, Leute, die vielleicht noch aus dem Alt-68er-Kontext kommen oder aus dem Postkolonialen, die in der Medienwelt, zumindest in der Berichterstattung über den Nahen Osten, nicht nur involviert sind, sondern vielleicht auch tatsächlich an führender Stelle da sitzen und das Meinungsbild mitprägen, die von solchen Dingen natürlich motiviert sind. Und ich höre dann in Vorträgen ab und zu mal, dass Leute sagen, na ja, Israel ist ein demokratischer Staat. Also muss man diesen demokratischen Staat auch an anderen Maßstäben tatsächlich messen als undemokratische Staaten. Und ich frage mich dann immer, ob das dann im Ergebnis tatsächlich, also ob das wirklich ernst gemeint ist, dieser Einwand, und ob das dann dazu führt, dass man sagt, naja gut, was will man schon von Diktaturen erwarten? Da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ja. Und nicht etwas, was man sagt, das ist doch ganz schrecklich, das muss sich ändern. Das müsste doch der Antrieb sein. Aber zu sagen, man beschäftigt sich nur noch mit Israel, weil die Maßstäbe andere sind, also das halte ich für derartig vorgeschoben.
Ja.
Und für eine Rationalisierung des völlig Irrationalen. Also auch an der Stelle eigentlich wirklich eine Ungeheuerlichkeit par excellence, muss man sagen. Aber das ist das, was mediale Berichterstattung prägt, und daher kommt letzten Endes auch diese Motivation. Niemand von denen würde von sich sagen, ich bin Antisemit, aber dass sie die entsprechenden Bilder bedienen und die Argumentationsstrukturen, das scheint mir schon evident zu sein.
Ja, gute Frage, ja. Zu den alten Anti-Impf-Phrasen, die wir beide, glaube ich, immer noch auswendig können, ne? Also das verlernt man ja nicht. Das ist ja, wenn wir mal zurückgehen, in der deutschen Geschichte in die letzten, 68 ist jetzt knapp 60 Jahre her, 57 Jahre. So, da wo dann sozusagen die Linke dann, Rudi Dutschka, den Marsch durch die Institution propagiert, das ist ja dann irgendwann tatsächlich auch erfolgt. Da war die Linke ja sehr, sehr erfolgreich, ob sie nur Gramsci gelesen haben oder nicht, aber sie wussten halt, was man machen muss, um halt tatsächlich ein Land kulturell zu verändern. Und ab 69 hat sich ja der Anti-Imperialismus der deutschen Linke, aber generell die globale Linke, die westliche globale Linke war in den 60ern, 70er, 80er Jahren durchweg anti-imperialistisch ausgerichtet. Und das hat dann ja dazu geführt, dass gerade in Deutschland dann, Dieter Kunzelmann war sozusagen der Vorreiter, ne, mit seinem Tupamaros West-Berlin, der erste Anschlag, der erste antisemitische Anschlag 1969, der Gott sei Dank nicht geglückt ist, am 9. November, wohlgemerkt, zum 31. Jahrestag der Reichspogromnacht, auf die jüdische Gemeindehaus in Berlin, wo Wolfgang Krauser sehr, sehr gute Bücher darüber geschrieben hat. Das war ja dann schon tatsächlich auch ein Novum, dass die deutsche Linke auf einmal innerhalb kurzer Zeit sich also mit den Palästinensern dann sozusagen das neue revolutionäre Subjekt gesehen hat und also einen derart heftigen Antizionismus und Antisemitismus an den Tag gelegt hat, der ihren Eltern, die alle in der Tätergeneration aufgewachsen sind und teilweise auch Täter waren im Holocaust oder im Zweiten Weltkrieg, dass es ihren Eltern nichts nachstand. Wir erinnern uns natürlich auch an die Selektion, die deutsche Linksradikale zusammen mit palästinensischen Terroristen von der PFLP betrieben haben, 1976 in Entebbe. Und diese Generation ist halt irgendwann dann, die Terroristen nicht, aber wobei natürlich jetzt auch mit Daniela Klette, die ist Mitte 60, die steht ja jetzt vor Gericht gerade in Verden, letzte RAF-Generation, die hat natürlich immer noch dasselbe Weltbild in den 80er Jahren, wird aber wieder von der jüngeren Generation, von irgendwelchen angewogten Anti-Imps oder Postkolonials ebenfalls gefeiert. Und da passt ja kein Blatt dazwischen. Und das ist eigentlich dieser Missing Link zwischen den heutigen und den früheren Linken. Die klügeren Linken, die jetzt nicht gleich zur RAF oder zur Bewegung 2. Juni gegangen sind, die Dutschkes Marsch durch die Institution durchgezogen haben, das sind ja nun mal die Leute mit einem Weltbild. Nicht alle natürlich, aber es sind halt diejenigen, die dann irgendwann zum Beispiel halt in die Politik, auch in den Journalismus gegangen sind. Und ab da, würde ich sagen, veränderte sich wahrscheinlich auch die mediale Wahrnehmung Israels. Und dieses Weltbild, das manichäische Weltbild, arm unterdrückten Palästinenser, die sich nur mit Steinen gegen eine hochgerüstete Militärmacht verteidigen. Es ist alles ganz schrecklich. Wenn man mal rauszoomt, dann ist ja Israel der Paria im Nahen Osten. Das hat sich ja Gott sei Dank in den letzten Jahren geändert durch die Abraham Accords, aber jahrzehntelang war es ja so. Israel, eigentlich David gegen Goliath, das ist nicht Israel gegen die Palästinenser und die Palästinenser sind die Armen, sondern es ist genau umgekehrt gewesen. Da gibt es noch ein sehr gutes altes Buch von Michael Landmann, das Israel. Irgendwas mit Israel Pseudos der Pseudolinken oder so. Das ist von 1971. Genau, eine antiimperialistische Argumentation wendet aber pro Israel. Sehr, sehr interessantes Zeitdokument. Aber das war eine absolute Ausnahme damals. Und ich glaube tatsächlich, wenn man das mal betrachtet, zum Beispiel Anfang der 80er Jahre, da warst du schon ein junger Mann, so, da warst du ein Teenager. Ich weiß nicht, ob du das damals auch schon wahrgenommen hast. Ja, im Zuge des Libanonkriegs 1982 gingen sogenannte Friedensdemonstrationen, über die Wolfgang Pautsch schon alles Notwendige damals geschrieben hat, gingen damals unter anderem auch vor Synagogen los oder endeten vor Synagogen. Und ich glaube, das wäre halt zum Beispiel etwas, was vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Weil das waren ja nicht nur irgendwelche verrückten Linksterroristen wie Kunzelmann, die da mitgelaufen sind, sondern es war ja ein Querschnitt der Bevölkerung, ne, die das übliche Milieu halt, Pfaffen, die ersten Grünen, auch Halbnazis, die jetzt auch Frieden gemacht haben, weil da liefen mit. Aber ich würde mal sagen, doch schon relativ viele, in Anführungszeichen, normale Deutsche. Und ich glaube, das war vielleicht schon der erste Dammbruch, der da stattfand. Und flankiert vielleicht auch durch eine Berichterstattung in der Taz, die es damals schon gab, die auch eindeutig israelfeindlich war. Während das aber zum Beispiel in der Mainstream-Presse, abseits von Springer, glaube ich, noch keine Rolle gespielt hat, was sich erst im Laufe der Jahre änderte. Warum auf einmal irgendwann der Fokus oder die Faz auch Israel-Kritik implementiert hat. Würdest du sagen, so dieser Zeitpunkt, als das langsam Mainstream wurde, war das so Anfang der 80er Jahre?
Würde es, glaube ich, ein bisschen später ansetzen, habe aber jetzt auch keine wirklich umfassende empirische Auswertung von Medien in den 80er Jahren vorgenommen. Aber dazu muss man ja noch sagen, ich meine, 1989, 90 ist ja auch nochmal was Entscheidendes passiert. Ne? Und natürlich auch mit der Linken ist dann auch nochmal für eine entsprechende Veränderung gesorgt. Und wenn du mal guckst, was unmittelbar danach passiert ist, wir hatten unmittelbar danach den zweiten Golfkrieg. 1991 und den legendären Satz, dass damals von Hans-Christian Ströbele, dass die Skat-Raketen die notwendige, zwingende Konsequenz der israelischen Politik seien beispielsweise. Damals hat Henrik Broder vehement widersprochen. Also ein exponierter Grüner, der so argumentiert hat und damit im Grunde genommen ja gedanklich das fortgesetzt hat, was schon ein bisschen älter war. Wenn man noch ein bisschen zurückgeht, du hast ja das ist sehr schön jetzt alles nochmal auch resümiert und rekapituliert, auch so, weil wir ja beim Thema Medien waren oder sind, wie sah die denn aus Ende der 60er Jahre? Also wir hatten, und das habe ich tatsächlich mal ein bisschen genauer angeschaut, klar, natürlich eine Springerpresse, die auch damals schon sehr pro-israelisch war, aber auch natürlich noch sehr, sehr stark geprägt war tatsächlich von dem Gedankengut der alten Nazis dahingehend, dass sie eine Bewunderung für die militärischen Leistungen Israels geäußert haben.
Genau.
Und da Israels war die Bild-Zeitung,
Blitzkrieg und so. Ne?
Das ist richtig. Und Israels Blitzkrieg war tatsächlich auch meine Schlagzeile und gar nicht in der Bild-Zeitung, sondern auf der Titelseite des Spiegel. Auf der Titelseite des Spiegel, Israels Blitzkrieg. Und was da drin mitschwang, war auf der einen Seite so eine deutsche Bewunderung für militärische Leistungen, aber natürlich auch schon der Versuch zu relativieren. Wenn Israel einen Blitzkrieg führt, dann sind die ja so ein bisschen wie die Wehrmacht, ne? Sonst würde man diesen Terminus ja auch nicht verwenden. Mhm. Vordergründig hat sich das dann von der Studentenbewegung auch dann dagegen gerichtet, dass wenn die Springerpresse auf Seiten Israels ist, dann die sind ja diejenigen, die auch mitschuld sind am Tod Dodi Dutschkes, dann heißt das für uns natürlich, wir sind dagegen. Und gleichzeitig hat sich innerhalb der Linken auch damals viel verändert. Du hast das ja auch schon gesagt. Denkt man an Ulrike Meinhof, wo wir schon die Militantenbewegung da ansprichst, oder Militantengruppierung ansprichst, die RAF. Ulrike Meinhof war ganz ursprünglich mal eine Israel-Freundin.
Ja, genau.
Ulrike Meinhof hat als Journalistin gearbeitet und war eine Israel-Freundin. Und das Ganze ist ins komplette, extremste Gegenteil gekippt. Man kennt die RAF-Stellungnahmen, in denen dann Moshe Dayan als Himmler Israels bezeichnet wurde. Solche Dinge. Und Israel als Feindesstaat überhaupt schlechthin, in der das Olympia-Attentat verherrlicht wurde. Wir hatten das auch damals schon, dass grausame Anschläge, wenn auch in der Dimension nicht vergleichbar oder nicht gleichzusetzen mit dem, was wir jetzt am 7. Oktober gesehen haben. Aber auch das ist damals in der deutschen Linken ja schon bejubelt worden, dieses Olympia-Attentat. Nur hast du damals noch in den Medien und auch generell in der Öffentlichkeit ein viel größeres Entsetzen gehabt, dass da palästinensische Terroristen israelische Sportler ermorden oder dass deutsche Linksradikale Passagiere selektieren im Verbund mit arabischen Terroristen. Das hat damals schon noch auch in den Medien natürlich nochmal einen anderen Vidal gehabt. Das muss man schon auch sagen. Mhm. Jetzt so den Kipppunkt festzulegen ist tatsächlich gar nicht so einfach, aber wie gesagt, dann ab den 90er Jahren hat es schon eine schleichende Erosion gegeben und da sind also eigentlich schon vielleicht mit Beginn des Zweiten Golfkriegs, vielleicht auch noch ein bisschen später, dann vor allen Dingen Ende des Jahrtausends dann auch, also sprich, haben wir schon drüber gesprochen, zweite Intifada natürlich, zwischendurch hatten wir die Oslo Accords, da war es sicherlich nochmal so Mitte der 90er Jahre gab es nochmal was in der Berichterstattung, sicherlich so, dass sie eher davon geprägt war, okay, es gibt tatsächlich ernsthafte oder vermeintlich ernsthafte Versuche, zu einer Friedenslösung zu kommen. Also natürlich war Rabin durchaus wohlgelitten und es ist schon damals so gewesen, dass der Versuch, zu einer Lösung zu kommen, entsprechend medial auch reflektiert worden ist. Und dann aber Ende der 90er Jahre mit dem Scheitern von Oslo und von Tabawi schon angesprochen, ist es auch medial nochmal in eine völlig andere Richtung gegangen. Die Berichterstattung dann über die zweite Intifada, haben wir schon drüber gesprochen. Also allerspätestens da kann man sagen, ist es an vielen Stellen auch, will nicht sagen, komplett ununterscheidbar geworden. Das nicht, aber es hat schon auch so, es ist häufiger vorgekommen, dass auch konservative Zeitungen sehr negativ über Israel berichtet haben. So. Und ja, wo wir heute stehen, darüber haben wir schon kurz gesprochen, du hast es auch schon angedeutet, teilweise wirklich ununterscheidbar. Gleichzeitig natürlich findest du in den meisten Zeitungen immer wieder auch die Gegenposition. Du findest sie, was du schon erwähnt, in der Süddeutschen Zeitung gibt es mal Artikel über die Hamas-Propaganda, die sehr vernünftig sind. Ich finde beispielsweise auch in der Taz durchaus häufig die entsprechenden Beiträge.
Ja.
Was mich stört, also bei allem journalistischen Verständnis für die Darstellung unterschiedlicher Positionen oder vielleicht auch für sowas wie, keine Ahnung, was journalistische Ausgewogenheit. Aber das wäre nochmal extra zu thematisieren, weil ich finde, dass es diese Ausgewogenheit eigentlich nicht geben darf, weil wir hier über eine Terrororganisation auf der einen Seite sprechen und über ein demokratisches Staatswesen, wie kritikwürdig auch immer, auf der anderen Seite. Aber bei der Taz würde ich zum Beispiel gar nicht sagen, dass es eine, die ganz überwiegend anti-israelische Standpunkte vertritt, weder in der Redaktion noch in der Auswahl der Texte beispielsweise. Also da steht schon immer mal wieder was drin, wo ich denke, jo, das ist ein sehr vernünftiger Artikel, dann lassen sie dann irgendwie vielleicht dann den nächsten los, der dann den Gegentext schreibt, ne, klar. Aber das finde ich da wahrscheinlich häufiger als in anderen als in anderen Medien und ja, in der Tat, wie du sagst, in der FAZ auch, natürlich dann auch gerade im Feuilleton, wie das halt bei konservativen Zeitungen dann immer mal wieder so ist, die entsprechende Gegenposition. Aber in der Tat ist es in Bezug auf Israel so, dass es eine sehr große, eine sehr weitgehende Gleichförmigkeit gibt. Monika Schwarz-Rüssel, Linguistin an der TU Berlin, hat das ja schon vor Jahren festgestellt, gesagt, wenn wir das vergleichen mit der Berichterstattung über Nordkorea, über Russland, über Syrien, dann stellen wir fest, es ist eben viel, viel negativer. Es wird mit viel mehr mit Klischees auch gearbeitet. Hier der Schafhirte, der auf seiner Scholle doch eigentlich ganz friedlich leben will und seine Felder sozusagen da bewirtschaftet, und auf der anderen Seite die hochgerüstete Militärmacht. Man merkt es an den Schlagzeilen. Gerade wenn Israel Krieg zu führen gezwungen ist, Israel kommt fast nur als Täter vor, und Schlagzeilen sind etwas, das sich einbrennt. Dann der Klassiker ist natürlich auch schon seit vielen, vielen Jahren, aber das muss man an der Stelle nochmal erwähnen, Israel greift Gazastreifen an. Mhm. Zigmal passiert in der Vergangenheit, es sind immer zuerst irgendwelche Raketen geflogen, dann gab es die militärischen Gegenmaßnahmen, die Raketen, die zuerst geflogen sind, haben es, wenn überhaupt, dann in der Randnotiz in die Medien geschafft, und wenn Israel zurückgeschlagen hat, Israel greift Ziele im Gazastreifen an, Israel greift Gazastreifen an, so oder in ähnlicher Form, gerne bebildert mit aufsteigenden Kampfjets und vielleicht irgendwo in der Dachzeile oder vielleicht im Vorspann oder dann im Haupttext meine Erwähnung, naja, vorher sind halt auch Raketen geflogen. Also eigentlich handelt es sich um eine Reaktion. Das ist schon sehr, sehr lange so tatsächlich, dass wo die palästinensische Seite sozusagen als Täter vorkommt, dass es eben zu einer Randnotiz verkommt, wenn überhaupt, und da, wo Israel sich dann eben zur Wehr setzt, das Ganze dann zur Schlagzeile wird, wie bis eben zu solchen Headlines, du hast es schon erwähnt, wie Israel droht mit Selbstverteidigung.
Ja, also ich glaube, das ist halt bei vielen gibt es so eine Faszination, also bei vielen westlichen Journalisten, die vielleicht eher links sind oder so, die müssen nicht mal aus der linken Szene kommen ursprünglich oder so, aber es ist ja einfach auch so eine Prägung, die man irgendwo auch kriegt, so in bestimmten Milieus. Dann gibt es, glaube ich, auch so eine Faszination so für die vermeintlich Unterdrückten. Ich erinnere mich auch noch, weil zum Beispiel, es gab ja auch teilweise wirklich krasse Verklärungen, also von wegen, ja, wenn die das, wie du es eingangs gesagt hast, die Suicide-Bomber, das sind die Verzweifeltesten der Verzweifelten, und die machen das nur, weil sie nicht weiter wissen. Es gab ja auch diesen schrecklichen Film Paradise Now vor 20 Jahren, genau das kitschig verklärt, und das war natürlich ein absoluter Erfolg im Feuilleton oder beziehungsweise in bestimmten Teilen der sogenannten kritischen Öffentlichkeit, also immer irgendwelche stinklangweiligen Mainstream-Linken, die halt nur das vorgekaut kriegen, was sie sowieso genauso sehen. Also es ist einfach langweilig. So, und ich glaube, gerade in diesem Milieu gibt es halt eine Faszination für die vermeintlich Unterdrückten, wenn der Kontrahent ein westlicher Akteur ist. Es interessiert diese Leute einen Scheißdreck, wie es den Palästinensern in Libanon oder in den jordanischen Flüchtlingscamps geht und so weiter. Das interessiert die überhaupt nicht. Genauso wenig interessiert es die, was in Darfur passiert oder in sonst irgendwo in anderen sehr, sehr schrecklichen Konfliktregionen auf der Welt. Aber sobald der beteiligte Akteur ein westliches Land ist, nennen wir es beim Namen, es sind eigentlich immer Israel und USA. So, dann hat man so eine Faszination, entweder eine klammheimliche oder eine ganz offene Faszination für diejenigen, die sich mutig gegen, was weiß ich, zur Wehr setzen. Kolonialismus, Imperialismus, you name it. Und das erinnert mich auch selber an die Berichterstattung damals über 9-11. Ich weiß, da war die Welt auch noch, kann mich noch gut daran erinnern, die Welt war auch ein paar Tage im Schockzustand. Aber dann änderte sich das ganz, ganz schnell. Es gibt ein altes Buch von Henrik M. Broder, Kein Krieg nirgends, indem er halt haufenweise Zitate sammelt von genau diesen Meinungsmachern. Das waren vorwiegend so, also Leute, Günter Grass und Konsorten, solche Leute, die ja durchaus die Meinung dieses Landes sehr, sehr geprägt haben. Ne? Also das sind ja nicht irgendwelche randständigen Rechtsradikalen, wie irgendwelche NPD-Heinis oder Horst Mahler, die erledigt waren, als sie sich offen zum Antisemitismus bekannten. Ja, oder offen zum Nationalsozialismus bekannt, sondern das ist ja ein ganz, ganz anderes Milieu, und das ist genau dieselbe Argumentationsweise, wie damals halt mit sehr viel Verständnis diesen palästinensischen Suicide-Bombern und ihren Hintermännern und Drahtziehern begegnet wurde, war bei 9-11 exakt dasselbe. So als wären Osama bin Laden, als wären das nicht irgendwelche stinkreichen Leute aus der saudi-arabischen Oberschicht gewesen, sondern auch ganz arme Ziegenhirten, die Hunger leiden, und deswegen fliegen sie mit dem Flugzeug in das Symbol des Kapitalismus. So, und das ist genau das. Das ist diese gar nicht mal so heimliche Faszination, diese ständige Verklärung auch davon, von brutalster Gewalt wird sich irgendwie wegrationalisiert. Oder auch, das war ja nicht nur Günter Grass, Norbert Blüm Ein CDU-Mitglied, Heiner Geißler, auch ein CDU-Mitglied. Das ist genau dasselbe, was halt irgendwelche grünen Sympathisanten wie Günter Grass halt von sich gegeben haben. Ja, das gute Gewissen der Nation. Also Norbert Blüm, da denke ich mal mit Grausen zurück, wie der in der Talkshow dann da saß mit seinem breiten Dialekt und dann irgendwelche Fantasiegeschichten erzählt hat, von wegen die Israelis würden die armen Palästinenser dann nicht im Krankenwagen, würden sie die verrecken lassen. Ja, es gibt halt nicht ohne Grund Checkpoints, wo halt mal geguckt wird, was da halt in den Wagen, in den Autos drin ist. Gerade zu Zeiten der zweiten Intifada, weil da nämlich Sprengstoff zum Teil drin war. Das muss man immer alles bewusst außen vor lassen und dann, damit das irgendwie ins Weltbild stimmt, aber damit das irgendwie ins Weltbild passt. Und ich glaube halt, das ist wirklich einer der Gründe, warum das auch bis heute so wahnsinnig erfolgreich ist, dieses Mindset. Und warum das halt auch Medien prägt oder mediale Berichterstattung prägt, weil ein Bild von einem abgemagerten Kind, egal ob das jetzt an Hunger leidet oder Zerebralparese hat, es passt so gut ins Raster. Und deswegen knallt man es auf die Titelseite von New York Times. Eine Woche später rudert man kleinlaut zurück. Aber das Problem ist, diese Lüge ist in der Welt. Und alle können mit dem Finger auf den bösen israelischen Akteur zeigen und sagen, Hungersnot. So.
Und wenn du dir heute Schulbücher anschaust, deutsche Schulbücher, wie dort der Nahostkonflikt, wie dort Israel dargestellt wird, das haben ja fleißige Menschen auch schon gemacht, dann stellst du fest, dass ein völlig verzerrtes Bild wiedergegeben wird. Und auch da stellt sich ja die Frage, sind da möglicherweise, also diejenigen, die für diese Schulbücher verantwortlich zeichnen, die das zusammenstellen, dann möglicherweise eben auch im Zuge des Marsches durch die Institutionen irgendwann mal da gelandet, wo sie genau diese Dinge beeinflussen können und sie kommen dann vielleicht genau dort her, worüber wir jetzt gerade eben gesprochen haben, nämlich aus einer Zeit, wo es hieß, okay, wir unterteilen die Welt ganz dualistisch, ganz manichäisch in Gut und Böse, in Aggressoren und Unterdrückte, in Angreifer und Angegriffene und dieser schreckliche Anti-Imperialismus, der wirklich also eine der schlimmsten Verirrungen ist in der linken Geistesgeschichte, hat ja gerade dazu geführt, dass auch die 68er dann eben schnell dabei gelandet sind. Okay, und zu den Unterdrückten gehören die Palästinenser und die Täter sind Israelis und die Täter sind Juden. Und das hat ihnen die Möglichkeit gegeben, du hast es vorhin schon angesprochen, auch zu einer Art Versöhnung zu gelangen mit ihrer Eltern- und Großelterngeneration. Definitiv. Da haben sich auch schon gewisse Taten nivelliert. Plötzlich sind die Juden als Täter erschienen. Und mit nichts hat man mit so viel Werf angegangen, wie die vermeintlichen Verbrechen der Israelis, außer noch denen der USA. Das hast du auch gerade nochmal natürlich sehr schön angesprochen. Das hat aber auch immer zusammengepasst an der Stelle. Also zum anti-israelischen, antisemitischen Mindset gehört das anti-amerikanische. Das ist untrennbar miteinander verbunden.
Genau.
Das Ganze gibt sich dann eben als Parteinahme für die vermeintlich Unterdrückten aus. Und man tritt vielleicht an und sagt, wir stehen ja auf der Seite der Schwächeren und wollen denen helfen. Nur, und da würde ich dann doch gerne, also auch wenn wir jetzt ein bisschen vor diesem Medienteil abrücken, aber es spielt in dem Zusammenhang, glaube ich, schon eine Rolle, das ist schon wichtig. Anfang der 90er Jahre sind bekanntlich mal die revolutionären Zellen mit einer wirklich bemerkenswerten Stellungnahme an die Öffentlichkeit getreten. Gerd Albartus ist tot. Also ihr eigener Genosse, der schwul war, der einem, ich glaube, Fememord zum Opfer gefallen ist bei Palästinensern. Und plötzlich haben sie angefangen, kritisch zu reflektieren und kritisch darüber zu resonieren, was ist da passiert und wie haben wir als deutsche Linksradikale eigentlich immer Israel gesehen.
Mhm.
Ich habe es jetzt nicht nochmal gelesen, aber was ich noch glaube, einigermaßen im Kopf gespeichert zu haben, ist, dass da drin steht, wir haben Israelis immer nur in der Täterrolle gesehen. Was wir nicht geschafft haben, war, uns deutlich zu machen, wie wichtig die Existenz eines jüdischen Staates ist. Wie wichtig die Existenz eines jüdischen Staates gerade für die auf der Welt lebenden Jüdinnen und Juden ist. Das schließt nicht aus, dass der Staat Israel auch Verbrechen, dass der Staat Israel Missetaten begeht. Aber wir hätten als deutsche Linke niemals so weit kommen dürfen, dass wir sie ausschließlich in dieser Rolle gesehen haben und die Palästinenser ausschließlich in der Rolle der Opfer, um dann eben aber auch darüber hinwegsehen zu müssen, dass es dort doch einige gab, die gesagt haben, Hitler gut.
Hm.
Bis heute. Und diese selbstkritische Stellungnahme ist ja dann tatsächlich auch in ihrer frühen Form was Bemerkenswertes gewesen. Zu einer Zeit, in der das in der Linken noch überhaupt keine signifikante Zahl an Menschen gab, die das kritisch gesehen hat. Wenn wir jetzt weiter darüber sprechen, über die Medienlandschaft, müssen wir natürlich auch zum Beispiel darauf zu sprechen kommen, oder könnten wir so sprechen können, aber es würde zu weit führen, auf konkret. Konkret hat Anfang der 90er Jahre im Zweiten Golfkrieg Partei für Israel ergriffen. Und Hermann Gremlitz hat damals sinngemäß gesagt, wir müssen den Krieg der USA unterstützen, Also ein absolutes Sakrileg, gerade bei deutschen Linken. Sie tun aus den falschen Gründen zwar, aber sie tun das Richtige. Uns muss es darum gehen, Israel zu schützen, und Israel wird vom Irak bedroht. Folge, ich glaube, die Hälfte der Abonnenten ist abgesprungen, die Hälfte der Redaktion ist von der Fahne gegangen. Mhm. Jan Gerber hat das in seinem Buch Nie wieder Deutschland alles sehr, sehr ausführlich, sehr treffend beschrieben. Konkret war Anfang der 90er Jahre schon bei denen, die gesagt haben, wir sind pro-israelisch. Das hat natürlich auch Linke geprägt. Aber es ist natürlich in der Medienlandschaft eine völlige Ausnahme geblieben. Wie gesagt, ziehen wir Springer jetzt mal ab. Aber das muss man an der Stelle, denke ich, schon auch erwähnen, dass das so gewesen ist. Und das Mindset, das man heute hat, also würden in der Medienlandschaft würden viele Journalisten, Redakteure, wie auch immer, die sich irgendwo als irgendwie links bezeichnen, so wenige sind das nicht, wahrscheinlich auch sagen, wir sind irgendwo auf der Seite des Schwächeren. Nur ist der alte Antiimperialismus, Geschichte wiederholt sich ja beim zweiten Mal als Farce, also vielleicht ist es zu hart, das so zu konstatieren, wenn man jetzt über den Postkolonialismus spricht, aber der nimmt natürlich entscheidende Elemente auf. Da geht es um den globalen Süden. Israel ist, die Juden, nicht Israel, aber doch Israel auch, die Juden sind zu weiß, sind überhaupt weiß und werden in dieser Täterrolle gesehen. Und deswegen ist es auch schlechterdings undenkbar, dass man da in irgendeiner Form auch nur nuanciert oder differenziert. Und dann ganz klar, Palästinenser sind die Opfer. Und das sind sie auch dann, wenn solche Taten begangen werden, wie die bestialischen, barbarischen Morde, dieses Massaker des 7. Oktober. Auch das vermag daran nichts zu rütteln. Israel betreibt Pinkwashing. Es ist ja nur vorgeschoben, die vermeintliche Freundlichkeit gegenüber Homosexuellen und Queeren. In Wahrheit wollen sie ja nur ablenken von ihren Verbrechen. Ja. Also nichts ist zu dumm einfach, das muss man so klar sagen, um es nicht doch zu bringen. Also es sind Sachen vertretbar und sagbar geworden. Also da bleibt mir tatsächlich der Mund offen stehen. Irgendwann muss man wahrscheinlich zynischerweise sagen, irgendwie war es denen auch zuzutrauen, aber es ist schon nochmal ein großer qualitativer Sprung. Das muss man auch klar sagen.
Ja, also ich glaube, halt psychologisch ist das wahrscheinlich so auch irgendwo nachzuvollziehen, warum Menschen sich für ein manichäisches Weltbild entscheiden, weil es halt bequem ist. Und man ist ja sowieso generell gerne mal auf der Seite der Unterdrückten, wenn ich ein Fußballspiel sehe bei der WM oder so, und das ist halt der totale Underdog, bin ich einfach intuitiv für den Underdog, obwohl mir diese Mannschaft sonst überhaupt nicht nahe steht. Ich habe sonst nichts mit dieser Nationalmannschaft zu tun, aber es ist halt irgendwo, habe ich eine Sympathie dafür, wenn, das ist menschlich, psychologisch irgendwo nachzuvollziehen, aber so funktioniert die Welt halt nicht. So, das ist eigentlich zu einfach. Mich eigentlich nochmal interessieren würde, ist, weil es ist ja nun so das Problem, dass in Israel, also jetzt im Gazastreifen momentan die Israelis werden ihre Gründe haben, aber es gibt ja in dem Sinne keine unabhängige Berichterstattung. Also sie lassen ja keine Reporter rein, beziehungsweise wenn, dann wird natürlich nur das gezeigt, was das israelische Militär halt freigibt. Das hat natürlich auch was mit einem Selbstschutz zu tun, weil sonst könnten Reporter einfach auch abgeknallt werden, irgendwie, wenn sie in eine militärische Auseinandersetzung geraten zwischen den IDF und der Hamas. Aber trotzdem gereicht das Israel nicht unbedingt zum Vorteil. So, das bedeutet halt, dass die Bilder, die aus dem Gazastreifen kommen, vor allem aus dem Gebiet, was noch von der Hamas kontrolliert wird, das sind ja palästinensische Journalisten oder Aktivisten, je nachdem, wie man das sieht. So, dieses Bild, was jetzt zum Beispiel auch nochmal aus einer anderen Perspektive aufgenommen wurde. Also wir sehen ein Bild, was auch weltweit medial durch die Medien ging, vorwiegend Kinder, Frauen mit so Töpfen, und die sehen, natürlich weckt das Empathie, wenn du dieses Bild siehst. Es sieht aus wie, das sind Menschen, Kinder und Frauen ohnehin Kriegsopfer, weil sie in der Regel nicht militärisch sich nicht beteiligen. Das sind in der Regel Männer, so, also immer Männer eigentlich. Aber und das weckt natürlich Empathie, und das ist ja auch psychologisch nachvollziehbar. Wie gesagt, dieses Bild, ich habe da auch mit Florian noch drüber gesprochen, dieses Bild, was damals im Zuge des Bosnienkrieges weltweit durch die Medien ging, ausgemergelte Mann mit freiem Oberkörper, der hinter Stacheldraht steht, das weckt halt KZ-Assoziationen. So, das bewirkt halt tatsächlich Empathie und auch Empörung. Und dementsprechend ist das natürlich nachvollziehbar. Jetzt ist das Bild aber aus einer anderen Perspektive aufgekommen. Es ist eine Inszenierung. Es ist eine Inszenierung eines, ich glaube, es ist nicht mal ein Palästinenser, es ist ein türkischer, Erdogan-naher Pseudo-Journalist, der dieses Bild natürlich gezielt inszeniert hat, um genau diese Bilder zu, weil er auch weiß, die Hamas verbreitet diese Bilder. Es gibt ja keine unabhängige Berichterstattung im Gazastreifen, von beiden Seiten aus nicht. Und natürlich wird dieses Bild, das war dem natürlich klar, wird begierig medial aufgegriffen und sorgt für genau diese Empörung. Die meisten Leute sehen nur ein Bild und lesen eine fette Überschrift. Das war's. Mehr lesen die Leute nicht. Und die Stellungnahme eine Woche später interessiert sowieso niemanden mehr, dass das vielleicht alles doch nicht so richtig war. Und das frage ich mich, ist das fahrlässig von den, in Anführungszeichen, Qualitätsmedien? Weil beim Aktivisten weiß ich, wie der tickt. Das weiß ich. Das ist mir vollkommen klar. Der will halt seine Ideologie oder seine Propaganda an den Mann und an die Frau bringen. Aber bei sogenannten Qualitätsmedien, die eigentlich nach einem gewissen hohen journalistischen Standard arbeiten müssen, das ist doch mindestens grob fahrlässig, frage ich mich. Warum gibt es dort keine Eigenrecherche, wie dieses Bild zustande kommt? Ist es eine Gier, um menschliches Leid zu inszenieren? Oder ist es einfach wirklich der klassische alte Antisemitismus, der eine Rolle spielt?
Matti Friedman, der lange Zeit für die Nachrichtenagentur AP gearbeitet hat, also für Associated Press, hat mal versucht deutlich zu machen, wie sich die Berichterstattung auch der Agenturen im Laufe der Zeit gewandelt hat und dass sie eben immer stärker hingekommen ist oder weggekommen ist von der wirklich, von wenigstens dem Versuch, irgendwo fair und unvoreingenommen zu berichten, immer mehr tatsächlich auch das zur Partei geworden ist. Statt über die Dinge zu berichten, wird man tatsächlich Partei und ergreift diese Partei für den vermeintlich Unterdrückten, für den vermeintlich Schwächeren. Das hat er, sagt er, hat er bei AP, er ist ja schon lange nicht mehr dabei, aber schreibt wirklich hervorragende Beiträge, da deutlich gemacht und sagt, also, wann immer man Israel was anlasten konnte, hat es dann auch den entsprechenden Nachrichtenwert gehabt, der sich auch gut verkaufen ließ. Es gibt natürlich eine große Gemengelage bei Medien, die auch einschließt, dass mit Emotionen im Zeitalter, wo auch Klickzahlen zählen und wo sie wirklich eine Währung geworden sind auch natürlich, dass Emotionen natürlich immer ganz besonders gut funktionieren. Und dahinter fragt man dann an der einen oder anderen Stelle dann womöglich auch nicht mehr die Entstehungsgeschichte eines Bildes oder man vertraut darauf, wenn man es von der Agentur kauft, dass das alles schon sauber ist. Hier und da finden wir inzwischen schon Hinweise, dass irgendetwas nicht unabhängig überprüft werden kann. Nur irgendwann liest man diesen Satz dann so als Disclaimer dann gar nicht mehr so richtig. Man überliest ihn eigentlich. Die Medien hätten dann an der Stelle sozusagen ihrer Pflicht Genüge getan, indem sie darauf hingewiesen haben. Aber wenn man es trotzdem bringt, also oder auch wenn man sagt, nach palästinensischen Angaben und im Prinzip jeder weiß, aha, das Hamas-Gesundheitsministerium wieder, von dem wir eigentlich alle wissen, das kannst du vergessen, was da kommt. Die Zahlen, die sind unbrauchbar. Und die sind auch nicht brauchbarer als gar keine, sondern die sind komplett unbrauchbar. Das darf man nicht machen. Mhm. Und trotzdem werden sie angegeben. Ich würde gar nicht mal behaupten, dass das immer böser Wille ist, der da dahinter steckt. Aber vielleicht einfach nur so dieses, ja, da haben wir wenigstens irgendeine Zahl. Und ja, irgendwo sagt die UN ja auch, die sind gar nicht so falsch. Ach komm, bringen wir jetzt. Oder jetzt schon wieder den Disclaimer, machen wir nicht. Oder bei einem Fotografen, nee, den kennen wir schon länger, das machen wir jetzt. Und irgendwann kommt es dann halt mal raus. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Übrigens auch in anderen Konflikten, da ist der israelisch-palästinensische durchaus nicht alleine, dass wir diese inszenierten Fotos haben. Man muss schon ehrlicherweise dazu sagen, du, das kann trotzdem sein, dass da Menschen Hunger haben. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass so ein inszeniertes Bild automatisch bedeutet, dass es alles komplett fake ist. In der Situation, klar, ist es inszeniert und gestellt, heißt aber nicht, dass das Problem, dass es veranschaulichen soll, dass es jetzt bebildern soll, dass das Problem nicht existiert, muss man auch dazu sagen, ganz klar. Und dann muss man in die Ursachenforschung gehen. Nur klar ist so etwas emotionalisiert und nochmal gerade in der aktuellen Situation ist es eben geeignet, den Horror des 7. Oktober komplett zu überschreiben. Und das ist schon etwas, das man als Medium natürlich im Hinterkopf haben muss. Und da muss man sich die Frage stellen, worüber wollen wir denn eigentlich berichten? Welche Aussagen wollen wir treffen? Was wollen wir vermitteln? Aber eben auch, was nehmen uns unsere Leser ab? Wie bleiben die uns bei der Stange? Was zahlt sich sozusagen aus? Hab nochmal ein Beispiel aus dem, jetzt überlege ich gerade, ich glaube, es war von 2014, meine ich. Also schon über 10 Jahre her. Ja, 2014, das kommt hin. Im Sommer Gaza-Krieg zwischen der Hamas und Israel und das war so in meiner Erinnerung zumindest das Jahr, in dem diese Parole Kindermörder Israel, ähnlich wie heute Genozid, zu der Parole schlechthin geworden ist. Das ist immer wieder auf der Straße gerufen worden und natürlich machen sich das seriöse Medien nicht zu eigen. Das ist völlig klar, dafür sind sie zu distinguiert. Aber vielleicht finden sie etwas, das ihre Klientel durchaus auch da abholt. Also nicht ganz so ordinär und vulgär wie auf der Straße, aber irgendwie etwas vermeintlich feinsinniger. Und ich erinnere mich daran, dass auf der Titelseite der Süddeutschen Zeitung mal ein Foto prangte über mindestens 3 Spalten, ich glaube sogar eher 4, das zentrale Foto auf der Titelseite. Und was man da sah, war zerstörte Häuser im Gazastreifen, ganz viel Geröll, ganz viel Schutt. Diese Bilder sind ja dann auch immer grau, automatisch. Ne? Da, wo Schutt gezeigt wird, sind sie ja dann immer grau. Und ich glaube, links oder rechts vorne im Bild, Also das Bild war auch menschenleer. Man hat allenfalls ganz, ganz weit hinten welche gesehen, aber ich glaube, eigentlich war es menschenleer. Und einer in der vorderen Ecke sah man einen umgekippten, oder stand da noch, ist aber auch egal, einen blauen Rollstuhl. Und die Aussage, die damit getroffen worden ist, blauer Rollstuhl, umgekippt oder nicht, spielt auch keine Rolle, Trümmer im Hintergrund und der leere Rollstuhl weckt natürlich die Assoziation, da ist jetzt jemand getötet worden in einem Bombenangriff. Mhm. Zerstörung kommt von den Bomben und nicht mal vor Behinderten machten sie halt. Behindertenmörder Israel. Mhm. Es stand da nirgendwo, natürlich nicht. Aber solche Bilder evozieren ja auch etwas. Und das ist natürlich genau das, was sie auch sollen. Die haben eine klare Botschaft. Mhm. Das ist jetzt eben auch mit diesen Bildern so, wie gesagt, dass es da Hunger gibt, ist, glaube ich, unbestreitbar. Nur mit diesen inszenierten Bildern schafft man natürlich dann genau diese Emotionen, die man schaffen will. Man denkt, nein, das ist der Schnappschuss ist, man will ja dann auch glauben, also als jemand, der das entsprechende Mindset hat, dann will ja auch empört sein. Hier sind die bildlichen Belege, die zeigen, so schlimm treibt es der jüdische Staat mit den Palästinensern. Das ist wie bei den Nazis. Du hast gerade das Beispiel gebracht, hinter Stacheldraht, ausgemergelt, gerade diese KZ-Assoziationen, diese Vernichtungslager-Assoziationen, das ist natürlich auch etwas, das da gerne gebracht wird, um die entsprechende Verbindung herzustellen und diese entsprechende Gleichsetzung natürlich herzustellen. Und das ist schon etwas, das man in den Medien auch sieht. Damit wird natürlich auch Stimmung gemacht, werden Emotionen geschürt, werden Klicks generiert. Also über den antisemitischen Trieb in der Motivation hinaus, mag das natürlich auch noch ganz ordinäre ökonomische Gründe haben, beispielsweise solche Dinge. Also das gehört schon dieser Gemengelage schon auch nochmal entscheidend dazu.
Ja, mir fiel gerade noch so ein altes Zitat ein von Karl Kraus. Also ich habe es nochmal nachgegoogelt, weil ich hatte es nicht mehr ganz im Kopf. Karl Kraus hat ja, ein großartiger Sprachkritiker, hat die Presse gehörte, oder die Journalie, wie er es mal liebevoll nannte, gehört ja mit zu seinen Lieblingsfeindbildern und keinen Gedanken haben und ihn ausdrücken können, das macht den Journalisten, das finde ich immer sympathisch. Also wer nochmal anständige Pressekritik lesen möchte, greife doch bitte zu den alten Karl Kraus-Sätzen.
Ein Satz noch, weil es wirklich... Ja. Denke ich, wichtig ist, weil du auch gerade angesprochen hast, so die, du kommst in den, also warum die Israelis jetzt keine Journalisten in den Gazastreifen lassen, das sei mal dahingestellt, es ist einfach in einem militärischen Konflikt, gerade dieser Art, es ist ja nicht, zumindest nichts Ungewöhnliches. Und ob das kritikwürdig oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber das ist zumindest erstmal gar nichts Ungewöhnliches. Klar ist aber, da verlässt kein Bild und da verlässt kein Film den Gazastreifen, der nicht im Sinne der Hamas ist. So sind die Verhältnisse da, da lässt sich auch nichts rausschmuggeln. Da sind auch keine Leute drin, die irgendwie undercover agieren können. Das passiert da einfach nicht so. Und das ist einfach schon natürlich eminent wichtig zu wissen, dass das so ist. Und gleichzeitig, wo sitzen denn dann aber die westlichen Korrespondenten? Die sitzen halt in der Regel in Israel. Und da in aller Regel in Tel Aviv. Und alle, die da schon mal waren, wissen, das ist eine Stadt, in der man kann mal ziemlich prima leben. Schöne Cafés, ein Strand, schönes Wetter, wirklich auch ein Flair. Selbst der größte Israel-Hasser muss es wahrscheinlich zugeben, dass das da so ist. Und dann hast du natürlich auch noch die entsprechende Szene, wahrscheinlich gerade unter Journalisten. Du findest dann natürlich deine Cafés, in denen du auf Gleichgesinnte triffst, auch unter linken Israelis, mit denen, also du kannst dich da total wohlfühlen, du triffst da deine Leute, sagst, ja, diese sind schon auch deiner Meinung, eben auch unter den Israelis, das findest du in Ramallah eben auf der anderen Seite natürlich nicht. Das findest du auch in Jenin nicht so, und von da aus wird dann berichtet. Und das ist schon auch immer wieder, also es ist jetzt überhaupt nichts Neues, was ich da sage, aber immer wieder himmelschreien, sich zu überlegen, ey, eigentlich habt ihr da echt ein prima Leben, ne? So, und gleichzeitig tut ihr so, als ob ihr im hinterletzten Faschismus irgendwie leben würdet, mit in einem Staat, der irgendwie einen Genozid begeht. Und das sind dann die Bilder, die ihr uns liefert. Das sind dann die Urteile, die da ankommen, auch in öffentlich-rechtlichen Medien. Es ist wirklich zum Verzweifeln, dass das mit welchem Wording da gearbeitet wird und mit welchem politischen Antrieb. Und da, wie wenig dann auch wirklich Bericht und Meinung getrennt wird. Gut, das ist zum Beispiel auch nochmal etwas, von dem ich sagen würde, das hat sich dramatisch verschlechtert im Laufe der Jahrzehnte. Vielleicht ist es auch, sagen wir heute Leute auch, ja, Alex, das ist oldschool, das mag in den 80ern mal so gewesen sein, dass man wirklich der klassische Journalismus alter Schule sozusagen noch getrennt hat zwischen Bericht und Meinung. Aber das ist tatsächlich etwas, vielleicht liegt es daran, dass ich schon ein Tick älter bin, aber das hätte ich gerne tatsächlich wieder häufiger. Dass mir auch mal zugestanden wird, dass ich einfach einen Bericht bekomme und gar nicht groß in keine Richtung, gar nicht groß irgendwas, gar nicht groß irgendwie moralisiert wird, sondern dass ich wirklich das Gefühl habe, ich werde jetzt informiert und dass sich wirklich klar auch Bericht von Meinung getrennt wird.
Ja, aber ich meine, gut, ich glaube, habe ich auch schon, das war schon häufiger mein Thema. Ich glaube, als einen komplett neutralen Journalismus kann es oder wird es so nicht geben, gab es auch, glaube ich, nie.
Nein.
Ne? Also ich habe darüber schon mit verschiedenen Journalisten vom Cicero oder mit den beiden Jungs aus Berlin von diesem Base-Podcast, die wirklich genau das versuchen, habe ich schon öfter auch darüber gesprochen. Das ist natürlich immer eine Illusion. Allerdings, ich weiß halt genau, und das ist zum Beispiel das, was konservative Blätter von linken Blättern einfach noch unterscheidet. Meinung ist halt in der Regel im Feuilleton. Natürlich weiß ich, wenn ich die Welt lese, weiß ich, das hat natürlich eine bestimmte Meinungsfärbung. Und wenn ich die Süddeutsche lese, weiß ich auch, das hat eine bestimmte Meinungsfärbung. Das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn ich halt eine Berichterstattung lese, dann möchte ich möglichst wenig Meinung lesen, sondern ich möchte möglichst einen Versuch, eine neutrale Berichterstattung zu lesen. Und das ist natürlich etwas, ja, ob es das jemals gab, das ist natürlich so eine Frage. Aber
Nein.
würde dir auch recht geben, das ist tatsächlich deutlich schlimmer geworden in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. So, gerade bei
Gab
diesem
es so
Thema.
nie. Gab es so nie. Das stimmt schon. Es ist nur so, dass, ja, also es ist überhaupt kein Problem, auch eine Haltung zu haben. Dass, ich meine, warum sind dann Medien unterschiedlich ausgeprägt? Das müssen sie auch gar nicht verschieden sein, natürlich. Es ist auch gar kein Problem zu sagen, vertreten bestimmte Grundsätze. Das macht Axel Springer auch, wie vorhin schon mal erwähnt, ne?
Genau,
Und
ja.
haben bestimmte Grundsätze, woran orientieren sie sich, was ist so das Gerüst auch in der Berichterstattung, was sind so die auch medienethischen Aspekte, an denen man sich orientiert beispielsweise, finde ich alles völlig unproblematisch. Und trotzdem kann man sagen, wir haben aber dann auch, wir gehen vom mündigen Leser und der mündigen Leserin aus und sagen, okay, wir bieten dann immer wieder auch Informationen an in einer Art und Weise, dass wir davon ausgehen, unsere Leser sind auch tatsächlich mündig genug, um sich selbst ein Bild zu machen. Und wir bieten ja schon begleitende Kommentare an. Aber will jetzt gar nicht abschweifen. Das verschwimmt gerade in Bezug auf das Thema Nahost. Verschwimmt das in besonders krasser Form eigentlich. Wenn du öffentlich-rechtliche Medien konsumierst, dann ist es teilweise wirklich schon schwierig, da eine entsprechende Abweichung zu finden. Und auch wenn sich da der Genozidbegriff noch nicht durchgesetzt hat, funktioniert es dann da eben, dass es dann immer mal wieder heißt, viele halten das, was Israel tut, für einen Genozid. Dann hast du es ja nicht selbst gesagt, du sagst nur, viele andere sagen das. Offiziell, formal bewertest du es nicht, aber in der Häufigkeit, in der du es wiederholst, machst du auch deutlich, eigentlich finden wir das auch, wir sagen das bloß so nicht.
Tja, ich will das Zitat von Karl Kraus, was ich gerade gebaut habe. Es passt.
Entschuldige, bin dir ins
Es
Wort gefallen,
passt.
das war unhöflich.
Nö, nö, na Quatsch, nein, aber es ist ein sehr, genau, keine eigenen Gedanken haben und diese auszudrücken. Das macht den Journalisten. Ja, leider, leider. Und ich sehe auch keine große Verbesserung. Aber ja, gut, keine Ahnung. Mir fällt auch jetzt auch, gut, wir sind keine Medienprofis, wobei man dazu auch sagen muss, dass die klassischen Medien, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, das ist ja was bei jungen Leuten überhaupt nicht mehr konsumiert wird. Also das ist ja, welcher 18-Jährige guckt Tagesschau? Welcher 18-Jährige kauft sich den Fokus oder den Spiegel? Niemand. Also das ist halt über die neuen sozialen Medien, oh Gott, da können wir noch eine extra Folge zu machen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. In dem Sinne, ja, ich weiß nicht, da muss man irgendwie so leider ein bisschen pessimistisch enden. Weil diese Medienstrategie der Hamas, sie geht halt bestens auf gerade, das muss man leider konstatieren. Viele machen mit, viele fallen drauf rein und es ist genau das eingetreten, was die Hamas, die militärisch am Ende ist, am Boden liegen, aber zumindest propagandistisch haben sie den Krieg gewonnen und das eigentlich schon am 8. Oktober. Eigentlich wahrscheinlich schon am 7. Oktober, trotz all der Grausamkeiten, die sie selber dort schick aufpoliert haben. Jetzt auch wieder das Video mit der wirklich ausgemergelten israelischen Geisel. Es interessiert kaum jemand. So. Und das ist halt das ganze Dilemma dabei. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt, kann man auch nicht sonderlich versöhnlich enden. Außer, ja.
Das
Nee.
stimmt, wobei dein Hinweis, den finde ich nochmal wichtig, wenn wir schon über Medien sprechen, wir haben jetzt hier auch sehr bewusst über die klassischen Medien gesprochen.
Wir sind doch alt, Alex. Wir sind
Wir
alte
sind auch
Leute.
alt, genau. Aber wenn man jetzt das Ganze wirklich in einen noch größeren Kontext einordnen wollen würde, was das Thema Medien betrifft, hast du vollkommen recht, da bin ich aber dann auch der falsche Ansprechpartner, wahrscheinlich wirklich zu alt, zu alt nicht, aber da wissen andere deutlich besser Bescheid, wenn du da die großen Weiten des Internets noch nimmst und wenn es wirklich um Instagram geht, um TikTok insbesondere natürlich geht. Also ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts darüber weiß, aber deutlich weniger als über die klassischen Medien. Dann sind wir, glaube ich, in einem Bereich, wo wir sagen müssen, da ist das Schüren von Emotionen und von Stimmung ja nochmal um ein Vielfaches potenziert. Und das ist ja etwas, was die Hamas auch sehr gut beherrscht und was zu diesem Krieg der Bilder elementar dazugehört, dass Leute ihre gesamte politische Meinung eigentlich aus diesen Schnipseln beziehen und dass da natürlich Emotionalisierung nochmal in einer ganz anderen Art und Weise funktioniert.
Mhm.
Und dass wir da das Problem haben, dass die es konsumieren, eben auch sehr junge sind und die gar nicht mehr, also deren Medienkompetenz auch nochmal ganz, ganz anders aussieht als bei Menschen, die dann vielleicht so ein bisschen älter zumindest sind und sagen, ja, ich gucke keine Tagesschau, ich lese keine klassischen Zeitungen, bin eben da unterwegs, wo du es gerade gesagt hast, dass sie unterwegs sind. Und das wäre, glaube ich, wäre es wirklich wert, da nochmal eigens drauf einzugehen, mal zu gucken, wie kommt es eigentlich da und wer sind da eigentlich die Hauptinfluencer, wie funktioniert die Medienstrategie der Hamas in dieser Hinsicht, aber sie haben sich eben auch der klassischen Medien bedient und nochmal, sie wussten, und da kann man leider nicht versöhnlich enden, da kann man nur seufzen und sagen, okay, warum, wie kann man es ändern? Ich gehöre schon zu denen, die sagen, immer wieder dagegen halten. Es gibt auch Menschen, die wirklich sehr viel Zeit darauf verwenden, immer wieder auch dann auch Social Media zu nutzen, um diese Medien darauf hinzuweisen, ihr habt da was vergessen, ihr habt da was verdreht, ihr habt da was verzerrt, denen wirklich immer wieder auf die Nerven zu gehen. Manchmal bringt es tatsächlich auch was, aber es ist natürlich auch da, so wie du sagst, dass die Ursprungsnachricht, die kriegen viele Leute mit, wenn es irgendwo eine Korrektur geben sollte, dann sehr viel weniger. Mhm. Das ist eine Problematik, die ist nicht neu, aber insofern bringen Korrekturen dann immer auch nur begrenzt was, was natürlich überhaupt nicht heißen soll, dass man sie nicht vornehmen sollte, aber in der Tat, versöhnlich enden kann man an der Stelle leider nicht.
Dann enden wir mit einem Seufzer und das ist ja nun mal auch die Realität, über die wir jetzt auch gesprochen haben und auch nicht erst seit gestern. In dem Sinne, alle, lieber Alex, danke ich dir, dass du mal wieder mein Gast warst nach geraumer Zeit. Ich hoffe, wir
sehr
können
gerne.
Das irgendwann nochmal vielleicht zu einem besseren Thema, zu einem schöneren Thema irgendwie nochmal fortsetzen. Ich sende dir liebe Grüße nach Köln und wünsche dir auch schon mal ein schönes Wochenende und
vielen
Dank. Bis bald mal wieder.
Bis bald, vielen Dank nochmal und dir auch ein schönes Wochenende.
Dankeschön.